Guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz der Diözese Bozen-Brixen. Mein Name ist Thomas Ohnewein, ich bin Verantwortlicher für die Kommunikation der Diözese und moderiere diese Pressekonferenz.
Guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Diözese Bozen-Brixen. Ich heiße Thomas Ohnewein, ich bin der Verantwortliche für die Kommunikation der Diözese. Wir sind hier heute versammelt, 4 Tage nach der Vorstellung des Gutachtens über sexuellen Missbrauch innerhalb der Diözese Bozen-Brixen. Bischof und Generalvikar und Gottfried Ugolini, die werden für die Diözese Stellung nehmen. Ein technischer Hinweis: Die Referenten werden sich auf Deutsch und Italienisch äußern. Falls Sie eine der beiden Sprachen nicht verstehen, verfolgen sollten, dann bitte ich Sie, die Kopfhörer für die Simultanübersetzung abzuholen. Alles wird auf Italienisch und Deutsch übersetzt. Nach der Konferenz haben Sie also 1-2 Stunden danach die Möglichkeit, die Wortmeldungen der Referenten anzuhören.
Für die Diözese werden sprechen Bischof Ivo Muser, Generalvikar Eugen Rungaldier und Gottfried Ugolini, der Beauftragte der Diözese im Dienst für den Schutz von minderjährigen und schutzbedürftigen Personen. In Italiano Gottfried Ugolini è il responsabile del servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Bolzano-Bressanone. Zum Ablauf. Zuerst spricht Bischof Ivo Muser, dann Generalvikar Eugen Rungaldier und dann Gottfried Ugolini. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, hier im Plenum Fragen zu stellen. Dann nach der Pressekonferenz stehen alle drei für Einzelinterviews zur Verfügung. Danke sehr und ich übergebe das Wort an Bischof Ivo Muser und bitte um seine Stellungnahme.
Allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind. Buongiorno a tutti voi, ben trovati, grazie per il vostro interesse, per il vostro impegno. Heute möchte ich mit Ihnen über die Ergebnisse des Gutachtens zu Missbrauchsfällen in unserer Diözese sprechen. Dies ist kein leichter Schritt, aber ein entscheidender. Vertrauen kann nur durch Transparenz und Ehrlichkeit wiedergewonnen werden. Heute ist der Gedenktag des heiligen Franz von Sales, des Schutzpatrons der Journalistinnen und Journalisten. Franz von Sales schrieb einiges über das Suchen nach der Wahrheit und über die Bedeutung von Ehrlichkeit. Dazu braucht es Mut und Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Transparenz. Gerade im Blick auf die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und den notwendigen Konsequenzen, die Veränderungen bewirken müssen. Im Denken, Reden und Tun. Ohne eine solche veränderte Haltung und Umgestaltung unseres Alltags verlieren wir als Kirche, und das ist meine tiefe Überzeugung, noch mehr an Vertrauen und an Glaubwürdigkeit. Hier geht es insgesamt um einen Kulturwandel. Eingeständnis und Verantwortung. Ich habe in diesen Tagen den Bericht gelesen. Ich weiß, dass Sie von mir keine Betroffenheitsrhetorik hören wollen. Zu Recht. Doch lassen Sie mich sagen, dass mich insbesondere die Falldarstellungen und das persönliche Leid, das aus dem Gutachten so deutlich hervorgeht, tief bewegt haben. Von Missbrauch verletzte Kinder und junge Menschen blieben ungesehen oder wurden ungesehen gemacht. Täter wurden versetzt nach dem Motto aus dem Blick, aus dem Sinn. Familien, Pfarrgemeinden und Gemeinschaften wurden als Mitbetroffene und Mitleidende einfach übersehen und sich selbst überlassen. Auch in Familien und Pfarrgemeinden wollte man nichts sehen. Man wusste, aber man schwieg. Von Aufgaben und Verantwortungen wurde abgesehen, um das eigene Ansehen und das der Kirche zu wahren. Das alles und noch mehr geschah im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen und es kann wieder passieren, wenn wir nicht hinsehen. Wir brauchen den Mut zu verstehen, warum sexueller Missbrauch und andere Formen von Gewalt passieren konnten, warum sie verduscht oder verharmlost wurden, warum Menschen von der Bildfläche verschwinden mussten, warum Betroffene es nicht mehr geschafft haben zu leben und welche Verantwortung wir deshalb für heute und für die Zukunft entschlossen übernehmen und sichern müssen. Das Gutachten zeigt schwerwiegende Versäumnisse, nicht nur systemisch, sondern auch persönlich. Ich persönlich will Ihnen sagen, ich übernehme Verantwortung für die Fehler, die während meiner Amtszeit und von mir gemacht wurden. Dazu gehören unzureichende Kontrolle auffälliger Priester, Zurückhaltung beim Ergreifen klarer präventiver Maßnahmen gegenüber beschuldigten Priestern, mangelhafte Dokumentation der eigenen Schritte im Umgang mit Missbrauchsfällen. Ich bitte die Betroffenen, die Pfarrgemeinden, die beschuldigten Priester und die Gläubigen unserer Diözese um Vergebung für meine Versäumnisse als Bischof und übernehme die Verantwortung dafür.
Wichtige Erkenntnisse aus dem Gutachten. Das Gutachten identifiziert nach der Sichtung der diözesanen Archive 41 beschuldigte Priester. Davon konnten bei 29 die Daten mit hoher Sicherheit bestätigt werden. 75 Betroffene. Bei 59 von ihnen liegen sehr plausible Hinweise vor. 24 Fälle, bei denen fehlerhaftes oder unangemessenes Handeln kirchlicher Verantwortlicher festgestellt wurde. Diese Fälle wurden im Gutachten ausführlich dokumentiert. Diese Zahlen sind erschütternd und machen uns die Tiefe des Leids bewusst, das über Jahrzehnte hinweg in unserer Diözese geschehen ist. Wir wissen, dass das, was wir im Gutachten lesen, nur die Spitze des Eisberges ist. Die Anwälte, die das Gutachten erstellt haben, sowie unzählige Studien, machen uns unmissverständlich deutlich, dass das Dunkelfeld um ein Vielfaches höher liegt. Umso mehr gilt nun, dass das Gutachten kein Zwischenschritt ist, kein Etappenziel, das Gelegenheit zum Ausruhen gibt, sondern ein Auftrag, mit all unseren Kräften weiterzuarbeiten. Wir müssen alles tun, um das Leid der Betroffenen zu lindern, das geschehene Unrecht anzuerkennen und neues Leid zu verhindern. Deshalb habe ich das Projekt Mut zum Hinsehen in Auftrag gegeben. Wir wissen, dass Missbrauch nicht auf die Kirche beschränkt ist. Dennoch ist die Kirche in Anbetracht ihrer moralischen Rolle dazu aufgerufen, besonders rigoros vorzugehen. Und das werden wir. systemische Defizite und Konsequenzen. Das Gutachten zeigt, dass Missbrauch durch starre Machtstrukturen, unkontrollierte Autorität und eine mangelnde Fehlerkultur begünstigt wurde. Es beschreibt eine Kirche, die in vielen Bereichen von Strukturen dominiert war, in denen Betroffene ignoriert und Täter geschützt wurden. Diese Defizite müssen grundlegend angegangen werden, um die Kirche zu einem sicheren Ort zu machen. Das ist nur durch einen radikalen Kulturwandel, der ein neues Bewusstsein und veränderte Haltungen einschließt, nachhaltig möglich. In unserer Diözese hat in den letzten Jahren ein Prozess der Veränderung eingesetzt, der die Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Als Bischof will ich den eingeschlagenen Weg fortsetzen und mit noch größerer Entschiedenheit vom Leid und Unrecht der Betroffenen ausgehen, von ihrem Umfeld, die Täter und das System in den Blick nehmen und Veränderungen anstoßen.
Konkrete Maßnahmen. Konkret möchte ich folgende Punkte angehen: konsequente Verfolgung von Verdachtsfällen und klare Verfahrenswege. Das Gutachten hat uns aufgezeigt, Verdachtsfälle wurden nicht verfolgt, Missbrauchsvorfälle wurden nicht nach Rom gemeldet, beschuldigte Priester und Täter versetzt oder deren Auflagen nicht eingefordert. Andere wurden ohne Vorinformation der Pfarrgemeinden eingesetzt. Die Diözese Bozen-Brixen verfügt bereits über ein Rahmenkonzept für Prävention, eine Richtlinie für die Verfahrensweise der Ombudsstelle sowie Leitlinien für das Vorgehen bei aktuellen oder früheren Missbrauchsfällen im kirchlichen Bereich. Es bestehen aber Unklarheiten bezüglich der Verbindlichkeit dieser Dokumente. Ich werde sofort eine Gruppe interner und externer Fachleute beauftragen, unter Einbeziehung der diözesanen Gremien aus den bestehenden Dokumenten entsprechende Richtlinien für Vorgangsweisen abzuleiten, die dann verbindlich eingeführt und transparent umgesetzt werden. Diese Aufgabe soll innerhalb 2025 abgeschlossen sein. Ein weiterer Punkt: Optimierung der Dienste für Betroffene, für Pfarrgemeinden und Täter. Das Gutachten und die Empfehlungen zeigen, dass eine Überprüfung und Differenzierung der verschiedenen Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche von Ombudsstelle, Interventionsstelle und Präventionsdienst notwendig sind. In diesem Zusammenhang wird ein Interventionsteam eingerichtet, das der Diözesanleitung, also mir und dem Generalvikar, einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet im Hinblick auf Betroffene, auf Täter und auf den Umgang mit Verdachts- und Missbrauchsfällen. Diese Schritte sollen innerhalb dieses Jahres abgeschlossen, approbiert und umgesetzt sein. Konsequente Aufarbeitung. Maßnahmen mit Monitoring und Überprüfungen, um Wiederholungen zu verhindern. In Bezug auf beschuldigte und noch lebende Priester wird eine interdisziplinäre Gruppe eingesetzt, die ab sofort alle Fälle überprüft und, wenn es notwendig ist, mir Maßnahmen für das weitere Vorgehen vorschlägt. Dabei wird angestrebt, nicht nur verurteilte Personen der Führungsaufsicht zu unterstellen, sondern auch solche, bei denen aus präventiven Gründen unter anderem Tätigkeitsbeschränkungen erforderlich sind. Umgang mit Macht und Leitung. Jeder Missbrauchsfall ist ein Fall von pervertierter Machtausübung. Ich plädiere für einen Umgang miteinander, bei dem die Würde eines jeden Menschen respektiert wird. Die gegenseitige Achtung zwischen Priester und Laien, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, Frauen und Männern ist entscheidend. Jeder Mitarbeitende, der in Konstellationen arbeitet, in denen es Machtgefälle gibt, muss diese permanent reflektieren. In der Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen müssen deshalb die Themen Macht, Verantwortung und Selbstreflexion berücksichtigt und eingeübt werden. Darüber hinaus ist eine persönliche Hinterfragung der eigenen Machtposition in Supervisions- und Praxisreflexionsgruppen notwendig. Auch diözesane Richtlinien, wie zum Beispiel Miteinander im Leitungsdienst in der Pfarrseelsorge, werden vor diesem Hintergrund überprüft und im Bedarfsfall überarbeitet. Frauen in Leitungsfunktionen. Das Gutachten zeigt, dass 68% der Betroffenen weiblich waren und die Mehrzahl derer, die sich bei den Anwälten gemeldet haben, Frauen sind. Wir haben inzwischen viele ausgebildete, erfahrene und kompetente Frauen, die in verschiedenen Bereichen bereits tätig sind und einen wesentlichen Beitrag für das kirchliche und soziale Leben leisten. Zum Beispiel werden am bischöflichen Ordinariat mittlerweile 4 von 9 Ämtern von Frauen geleitet. Dieser Realität wird in Zukunft bei der Besetzung von Leitungspositionen weiter und verstärkt Rechnung getragen. Im Sinne einer vorausschauenden Personalpolitik planen wir Förderprogramme für Frauen in Führungspositionen. Umgang mit Fehlern. Im Gutachten ist auf eine zu verbessernde Fehlerkultur hingewiesen worden. Nur wenn wir Fehler anerkennen, daraus lernen und Transparenz schaffen, können wir Veränderungen bewirken. Diese Grundhaltung ist als fester Bestandteil unserer Arbeitsweise in allen Bereichen vorzusehen und einzuhalten. Fehler, die wahrgenommen und angesprochen werden, bieten die Chance zum Verbessern und Optimieren. Das gehört in alle Arbeitsbeschreibungen und zu allen Arbeitsvorgängen. Wir werden dazu bei Fortbildungen und Schulungen dieses Thema aufgreifen. Voraussetzung und Grundlage für gute Fehlerkultur sind gegenseitiges Vertrauen.
Einladung zum gemeinsamen Weg. Ich rufe die Betroffenen auf, ihre Geschichten mit uns zu teilen. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven sind von unschätzbarem Wert für den weiteren Prozess der Aufarbeitung der Missbräuche. Und ich danke Ihnen bereits heute dafür. Bitte wählen Sie dafür den Weg, der für Sie gangbar ist. Sie können sich an die Ombudsfrau Maria Sparber wenden, an den Leiter des Dienstes für den Schutz von Minderjährigen Gottfried Ugolini, an den Generalvikar oder an mich persönlich. Darüber hinaus können Sie sich an weitere unabhängige Stellen wenden. Eine Liste finden Sie in den Unterlagen zu dieser Pressekonferenz. Sie können dies persönlich tun oder anonym. In welcher Form auch immer Sie uns Ihre Geschichte erzählen, wir werden sie ernst nehmen. Sie bilden eine wertvolle Grundlage, um dazuzulernen und vielleicht auch Schritte zur Heilung einzuleiten. Und ich komme zum Schlusswort. Mit Demut und Entschlossenheit lade ich Sie ein, diesen Weg der Aufarbeitung und Veränderung gemeinsam mit uns zu gehen. Als Journalistinnen und Journalisten haben Sie eine Wächteraufgabe. damit die Kirche ihren Auftrag gut erfüllt. Sie helfen mit, dass Missbrauchsfälle nicht verschwiegen werden können und dass sie aufgedeckt werden. Sie als Journalistinnen und Journalisten tragen mit ihrem konstruktiven und kritischen Berichterstattung wesentlich dazu bei, dass wir als Diözese sowohl innerhalb der Kirche als auch außerhalb in der Gesellschaft vermitteln, dass unsere erste Aufmerksamkeit den Betroffenen gilt und ihr Leid unser entschiedenes Tun erfordert. Jegliche Form von Missbrauch und Gewalt, ein Vergehen gegen die Würde, die Freiheit und das Leben eines Menschen ist. Zu unserem ureigenen Auftrag als Kirche die Verpflichtung gehört, Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und zu verhindern. Die Arbeit und die Veränderung ist gelungen, wenn wir uns auf die Kompetenz und die Eigenverantwortung der vielen Gläubigen verlassen können. Vertrauen in die Stärke und die Reflexionsfähigkeit aller Verantwortlichen in der Diözese muss am Ende des Prozesses stehen. Ich und meine engsten Mitarbeitenden werden in diesem Anliegen mit gutem Beispiel vorangehen. Es braucht uns alle, damit wir jenen Kulturwandel schaffen, der geschehenes Leid und Unrecht lindern und künftiges Verhindern hilft. Es braucht uns alle.
Es braucht uns alle, damit wir jenen Kulturwandel schaffen, der geschehenes Leid und Unrecht lindern und künftiges Verhindern hilft. Es braucht uns alle. Danke für eure Aufmerksamkeit. Grazie per il vostro ascolto attento.
Danke, Herr Bischof, für Ihre Ausführungen. Die Diözesanleitung besteht aus dem Bischof und aus dem Generalvikar. Deshalb bitte ich jetzt den Generalvikar Eugen Rungaldier um seine Worte.
Ihnen allen einen schönen guten Morgen, buongiorno a tutti e a tutte.
Es ist nicht sehr lange her, da betrachtete man jeden Missbrauchsfall durch einen Kleriker als einen Einzelfall, als einen Vergehen eines Priesters, wenn Sie so wollen, eines schwarzen Schafes an Kindern, Jugendlichen oder Schutzbefohlenen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Fälle zu viele sind, um sie nur als Einzelfälle zu betrachten, und zudem fällt auf, dass bestimmte Umstände Missbräuche ermöglichen, andere sie erschweren oder gar verhindern. Dies alles führt zur Feststellung, dass Missbrauch an Minderjährigen oder Schutzbefohlenen systemische Ursachen hat und auf Defizite im System zurückzuführen sind. In ihrer Studie nennen die Anwälte einige solcher systemischer Defizite, die ich hier wiederholen möchte. Sie nennen folgende: unreife Sexualität und fehlende Strategien zum Umgang mit der eigenen Sexualität, Überforderung von Priestern und damit einhergehende Vereinsamung, Tabuisierung und negative Konnotation der Sexualität, Klerikalismus und männerbündnische Systeme, Angst vor einem Skandal und einer Befleckung der Kirche, mangelnde Fehlerkultur, Laienklerikalismus, beschränkte Perspektive der Gläubigen vor Ort. Es wird unsere Aufgabe sein, hier anzusetzen, die Ausbildung von angehenden Priestern in den Blick zu nehmen, aber genauso auch die Fortbildung der Priester. Es wird darum gehen, für die Begleitung der Priester Standards zu erarbeiten. Um am System Kirche zu arbeiten und dieses so zu gestalten, dass Kirche für Kinder und Schutzbefohlene sicherer wird, braucht es auch im administrativen Bereich, das heißt in der Verwaltung der Diözese, Verbesserungen und in manchen Bereichen eine Neuausrichtung. Dabei ist vor allem die Herangehensweise bei der Aufarbeitung von gemeldeten Verdachtsfällen von Missbrauch neu in den Blick zu nehmen. Hier gilt es, Standards zu formulieren, Abläufe zu regeln, Maßnahmen zu setzen. Da ich als Generalvikar für den administrativen Bereich zuständig und verantwortlich bin, möchte ich hier in diesem Bereich den Fokus legen. Die Aufarbeitung vergangener Missbrauchsfälle hat gezeigt, wo Defizite in diesem Bereich liegen. Und daraus ergibt sich, wo Abläufe neu zu denken und neu zu regeln sind. Konkret denke ich dabei an folgende 6 Maßnahmen, die ich angehen möchte. Erstens, die Anwälte haben mehrmals betont, dass sie bei den Verantwortlichen der Diözese viel guten Willen sehen, Missbrauchsmeldungen ernst zu nehmen, die Betroffenen besonders im Blick zu haben, Beschuldigte zur Rechenschaft zu ziehen und nächste Schritte mit allen zu setzen. Dafür bedarf es aber einer Optimierung der Vorgehensweise. Zuallererst muss eine Profilierung der 3 Bereiche erreicht werden, die bei Missbrauchsmeldungen aktiviert werden. Da ist einerseits die Ombudsstelle als der Ort, an dem Meldungen deponiert werden können, an die sich Betroffene wenden. Sie muss unabhängig agieren können, was sie auch tut, aber das ist besonders auch im Blick zu behalten. Sie braucht ein klares und verbindliches Regelwerk für das Vorgehen. Dies alles gibt es bereits, teilweise soll aber weiterentwickelt werden. Hingegen neu gedacht muss die Interventionsstelle, die die Aufgabe hat, nach Einreichen von Missbrauchsvorwürfen diese aufzuarbeiten, Maßnahmen zu setzen zum Schutz der Betroffenen und Interventionen gegenüber den Beschuldigten. Diese Aufgaben liegen derzeit beim Generalvikar. In Zukunft soll es dafür eine eigene Stelle geben, die möglichst unabhängig agiert und für den Generalvikar und damit auch für den Bischof einen Entscheidungsvorschlag vorbereitet. Und schließlich ist die Rolle des Zuständigen für den Bereich der Prävention besser zu definieren. Diese Stelle soll sich klarer von der Ombudsstelle unterscheiden und sollte nicht in die Behandlung konkreter Missbrauchsfälle einbezogen werden. Ombudsstelle, Interventionsstelle, Präventionsstelle. Diese 3 Bereiche müssen gestärkt werden, unabhängig arbeiten, einander ergänzen und auf kompetente Weise dazu beitragen, dass professionell Missbrauchsfälle bearbeitet werden. All dies soll sofort angegangen werden und wird innerhalb dieses Jahres zu einem Endergebnis kommen.
Zweitens, weiters braucht es ein umfassendes diözesanes Regelwerk, das festlegt, wie bei Hinweisen auf Missbrauchsfällen vorzugehen ist. Es gibt zwar bereits Leitlinien, Richtlinien zu Verfahrensweisen und Rahmenkonzepte. Diese müssen überarbeitet und optimiert werden, wobei in der Studie dazu genügend Vorschläge zu finden sind. Das Regelwerk sollte dann vereinheitlicht und verbindlich in Kraft gesetzt werden. Auch dies wird in den nächsten Monaten erfolgen. Drittens, weiters bedarf es regelmäßiger Überprüfung all dieser Regelwerke, um sie zu optimieren. Learning by doing gilt auch für diesen Bereich. Aus der Praxis kann man aber nur lernen, wenn man das eigene Tun evaluiert, reflektiert und Konsequenzen für das weitere Handeln zieht. Viertens, dann gilt es auch, Maßnahmen zu entwickeln, die festlegen, welche Konsequenzen Missbrauchsvorwürfe mit sich ziehen. Dieser Katalog von möglichen Interventionen und Sanktionen gegen Beschuldigte soll verbindlich sein, um den Verantwortlichen Handlungssicherheit zu bieten. Selbstverständlich ist zu trennen zwischen Maßnahmen, die präventiven Charakter haben, und solchen, die disziplinarisch sind. In diesem Zusammenhang braucht es dann auch ein Monitoring für Beschuldigte. Dadurch soll garantiert werden, dass Sanktionen eingehalten wurden und präventive Maßnahmen beachtet werden. Fünftens, auch die Aktenführung ist neu zu regeln. Die Anwälte haben diesbezüglich auf gravierende Mängel in ihrer Studie hingewiesen, mündlich aber hinzugefügt, dass dies in anderen Diözesen ähnlich war und ist. Das wird nichts entschuldigen, sondern ist Ansporn, auch hier Standards aufzustellen. Denn die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die Akten bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen eine tragende Rolle spielen. Selbst die Studie der Rechtsanwälte beruht zu einem großen Teil auf Aktenrecherche. Hier gilt es, ein Regelwerk zu erarbeiten, Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu garantieren. In diesem Kontext gilt es in Zukunft, jeden Schritt, der bei der Aufarbeitung gesetzt wird, gut zu dokumentieren. Nur so ist nachvollziehbar, was getan wurde. Diese Dokumentationspflicht soll deutlich machen, dass Missbrauchsmeldungen ernst genommen werden.
Sechstens, schließlich sehe ich es als meine Aufgabe, ganz besonders auch auf die Mitarbeitenden im bischöflichen Ordinariat zu richten. Sie sollen für das Thema sensibilisiert und weitergebildet werden. Wesentlich ist dabei, auch auf die Kommunikation untereinander zu achten, diese zu fördern, die bereits zitierte Fehlerkultur zu fördern. Anlass dazu wird die Kurienreform geben, die in diesem Frühling angegangen wird und die von Fachleuten begleitet wird. Alle diese Maßnahmen, ich habe sechs genannt, die ich mir vornehme, haben eines zum Ziel: die Kirche zu einem sichereren Ort für Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene zu machen. Dies zu tun, das gebietet uns das Evangelium. Und dieses haben wir zu verkündigen, vor allem durch unser Tun und unser Handeln.
Danke, Herr Generalvikar. Jetzt wird Gottfried Ugolini sprechen, der Leiter des Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und gleichzeitig Leiter des Projektes Mut zum Hinsehen. Wir geben den Kolleginnen und Kollegen noch einen Moment Zeit, bis sie ihre Mikrofone aufgestellt haben. Und dann beginnt Gottfried Ugolini mit seinen Ausführungen.
Das ist die dritte Wortmeldung. Ich kann annehmen, dass eine gewisse Müdigkeit im Saal herrscht, aber meine Wortmeldung stützt sich auf eine Perspektive unseres Projektes Mut zum Hinsehen aus. Die erste Phase ist mit der Veröffentlichung des Gutachtens abgeschlossen. Heute wird die zweite Phase der Aufarbeitung eingeleitet, die in die dritte Phase der Prävention übergeht. Welche Schritte stehen in Richtung Betroffene an? Die Ombudsstelle steht weiterhin zur Verfügung von Personen, die Missbrauch im innerkirchlichen Bereich durch Kleriker erlitten haben. Betroffene können sich an die Ombudsstelle wenden, Erlittenes Leid und Unrecht sollen und müssen zur Sprache gebracht werden, damit den betroffenen Menschen entsprechende Heilung und Gerechtigkeit zuteil wird, selbst wenn wir wissen, dass Wunden nicht verjähren. Weiters wissen wir, dass nicht das Erlittene und Zerstörte wieder gut machen kann. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir alle ihnen gegenüber eine aufmerksame und mutige Haltung einnehmen, mit dem Mut hinzuschauen, hinzuhören, zu verstehen, zu handeln und Veränderungen einzuleiten. Eine weitere Frage, die wir uns stellen: Was ist für betroffene Frauen und Männer vorgesehen? Hier ist nicht nur ein solidarisches, sondern auch partnerschaftliches Denken und Handeln erforderlich. Es ist darauf hinzuarbeiten, dass es selbstverständlich ist, dass betroffene Frauen und Männer in allen Diözesanen und pastoralen Gremien und Bildungseinrichtungen bewusst mit einbezogen werden und auf Augenhöhe beteiligt werden. Betroffene sind Mitmenschen mit ihren Talenten und Erfahrungen, die aus ihrer Perspektive wichtige Impulse und Überlegungen einbringen, die für alle drei Bereiche wichtig sind: Intervention, Aufarbeitung und Prävention. Und zwar in allen kirchlichen und gesellschaftlichen Bereichen sowie auf allen Verantwortungsebenen. Die Vernetzung unter den Betroffenen und die Bildung eines Betroffenenrates als diözesanes Gremium soll im Blick auf ihre Interessen und im Gespräch mit ihnen abgesprochen und nicht von vornherein und schon gar nicht von oben herab gesetzt werden.
Was haben wir für Pfarrgemeinden, in denen Missbrauch zum Thema wird, vorgesehen? Für die Pfarrgemeinden, Vereine oder Gruppen, in denen Missbrauchsfälle bekannt wurden oder erst jetzt bekannt werden oder die sich mit dem Thema befassen wollen, steht ein sogenanntes Support-Team zur Verfügung. Das Team besteht aus ausgebildeten Frauen und Männern, die bei Veranstaltungen und Treffen die Moderation übernehmen. Fachleute werden den inhaltlichen Part übernehmen. Für die Koordination des Support-Teams und für die Anfragen steht Markus Felderer, der ehemalige Leiter des Amtes für Schule und Katechese, zur Verfügung. Ziel ist, dass Pfarreien, Verbände oder Gruppen und ganz allgemein alle sprachfähig werden. Das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen führt häufig zu Spaltungen innerhalb von Pfarrgemeinden und Einrichtungen. Die einen wussten, die anderen nicht. Die einen wehren sich gegen solche Vorwürfe, die anderen sagen, endlich ist es draußen. Deshalb braucht es Räume, wo das Gespräch gefördert wird, durch klare Information und durch Hinweise auf die Dynamik des Missbrauchs und deren Auswirkungen auf das Umfeld. Welche Schritte wird die Steuerungsgruppe des Projektes setzen? Zur Umsetzung des Projektes Mut zum Hinsehen wurde eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Ihr obliegt die Planung und Umsetzung der nächsten Schritte. Die Steuerungsgruppe wird sich am kommenden Dienstag treffen, um sich mit dem Gutachten und den Empfehlungen zu befassen und Konsequenzen für die Umsetzung des Projektes daraus zu ziehen. Um die Empfehlungen des Gutachtens und die Zukunftsvision des Projektes Kirche als sicherer Ort für Kinder und Jugendliche konkret und nachhaltig in allen Bereichen der Diözese umzusetzen, werden sogenannte Projektgruppen gebildet. Sie bilden die vier Hauptbereiche der Diözese ab: Seelsorge, Bildung, Caritas und Verwaltung. Die Projektgruppen haben die Aufgabe, die Aufarbeitung und Präventionsarbeit in ihren jeweiligen Bereichen mit internen und externen Fachleuten anzugehen, Leitlinien und Maßnahmen zu erarbeiten, Aus- und Weiterbildungen zu diesen Themen vorzusehen, Schutzkonzepte innerhalb der eigenen Einrichtungen und Bereiche partizipativ auszuarbeiten und Evaluierungsstrategien vorzusehen. Bis Herbst sollen entsprechende Ergebnisse und Vorhaben in allen diözesanen Gremien vorgestellt und diskutiert und entschieden werden. Mit der Pastoraltagung kann die Implementierung der Richtlinien und Maßnahmen, die ausgearbeitet wurden, beginnen. Und dann kann die dritte Phase des Projektes beginnen, die Phase der Prävention.
Maßnahmen in der Auswahl und Aus- und Weiterbildung des kirchlichen Personals. Ein Schwerpunkt wird die Festlegung von Kriterien für die Auswahl von kirchlichem Personal sein, die den Schutz von minderjährigen und schutzbedürftigen Personen zum Inhalt haben. In der Aus- und Weiterbildung sowie bei der Supervisions- und Praxisreflexionstreffen sind die Themen um den Missbrauch in jeglicher Form fester Bestandteil. Selbst wenn im Gutachten der Rechtsanwälte die Ordensgemeinschaften aufgrund ihrer kirchlichen Eigenständigkeit nicht berücksichtigt wurden, werden die Ordensgemeinschaften im Projekt Mut zum Hinsehen mit berücksichtigt und zu dessen Verwirklichung mit einbezogen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Empowerment der Basis, die Verantwortung der Basis. Wir wissen Bescheid. Die Ergebnisse der Archivrecherche und Interviews haben gezeigt, dass ein Kulturwandel erforderlich ist. Dieser beginnt bei der persönlichen Bewusstseinsbildung im Umgang mit Macht, Beziehung und Vertrauen. Es handelt sich um die Grundelemente für jegliche Form von Missbrauch. Wenn die Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen auf Kosten von minderjähriger und schutzbedürftiger Erwachsener erfolgt, weil sie nicht konsensfähig sind oder weil ihr Anspruch auf Selbstbestimmung missachtet wird. Es braucht eine breit angelegte Veränderung im Umgang miteinander. Nicht mehr wegschauen, sondern hinschauen, zuhören, verstehen und handeln. Nicht mehr Verantwortung abschieben, sondern selbst mutig und verantwortlich aktiv werden. Nicht mehr besser sich nicht einmischen, sondern ich weiß Bescheid und handle. Dafür sind auch die Mitglieder der Pfarrgemeinden, der Verbände und Einrichtungen zu sensibilisieren und zu befähigen durch Gesprächskreise, Information und Weiterbildung. In allen kirchlichen Einrichtungen gilt es, klare Regeln aufzustellen und die Mitglieder der Pfarrgemeinden, der Verbände und Einrichtungen werden ermutigt, bei Verdachtsfällen und bei Bekanntwerden von Vorfällen unmittelbar die zuständigen Verantwortlichen der Diözese zu informieren, damit entsprechend vorgesehene Schritte eingeleitet werden.
Gibt es Unterlagen, die für Gesprächsabende und andere zur Verfügung gestellt werden? Auf der Homepage unserer Diözese sind neben den Informationen und Kontaktangaben eine Reihe von Unterlagen und Materialien zum Thema Missbrauch abrufbar, wie zum Beispiel Hinweise auf Filme, Bücher oder Artikel sowie Texte für liturgische Feiern. Diese werden fortlaufend ergänzt und durch Best-Practice-Beispiele ergänzt. Und noch zuletzt einen Hinweis, weitere Schritte und Maßnahmen im Rahmen des Projektes Mut zum Hinsehen wird die Steuerungsgruppe auf der Homepage der Diözese und über die Medien mitteilen bzw. davon berichten. Jetzt ein konkreter Hinweis. Am kommenden Donnerstag, 30. Jänner, mit Beginn um 20 Uhr, findet auf der Online-Plattform Zoom ein Treffen in deutscher Sprache statt, bei dem Interessierte sich mit Generalvikar Eugen Rungaldier, mit der Ombudsfrau Maria Sparber sowie mit mir sich austauschen können über das Gutachten und über die Pressekonferenzen. In italienischer Sprache findet ein Treffen am Freitag, 31. Jänner statt, mit Beginn um 20.30 Uhr, ebenfalls auf der Plattform Zoom. Auch bei diesem Treffen stehen die genannten Personen für Informationen rund um das Gutachten zur Verfügung und können ihre Kommentare und Fragen einbringen. Besten Dank, grazie.
Danke, Gottfried Ugolini. Ergänzend zum Gottfried Ugolini möchte ich mitteilen, dass nicht nur die Informationen, die Herr Ugolini erwähnt hat, auf der Startseite der Diözese abrufbar sind, sondern auch die Links zum Zoom-Treffen, die Gottfried Ugolini erwähnt hat, und alle Informationen zur heutigen Pressekonferenz, also die Statements, die die drei Herren soeben abgegeben haben, sind ab ca. 13 Uhr vollinhaltlich in deutscher und italienischer Sprache dort abrufbar, stehen zur Verfügung, wie auch alle anderen Unterlagen zum Thema Gutachten. Danke sehr. Nun steht es an Ihnen, Fragen zu stellen. Ich bitte die Journalistinnen und Journalisten mit Handzeichen zu signalisieren. Ich werde Ihnen dann das Wort erteilen und mein Kollege oder ich werden mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen, damit die Dolmetscher das dann auch hören und für die Kollegen übersetzen können.
Ich möchte mich persönlich an Ihre Exzellenz, den Bischof, wenden. Ich habe ihn von Anfang an verfolgt, Anfang seiner Amtszeit. Ich habe eine Weiterentwicklung festgestellt, ein Übergang von einer vorsichtigeren Haltung zu einer offeneren. Die Bereitschaft zur Konfrontation mit den großen Themen unserer Zeit. Und ich habe auch festgestellt, dass Sie sich mehrmals in Frage gestellt haben. Ich glaube, dass dieser Übergang in Bezug auf Missbrauch Minderjähriger für Sie anscheinend der Punkt war, der aufwendiger war für Sie und nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Für mich ist es wichtig, dass die Botschaft weitergeht, dass die Diözese Bozen wirklich eine führende Rolle, eine Avantgarde-Rolle übernimmt. Und das auch aufgrund des Aufsehens, das in den Medien festgestellt werden konnte. Vor allem, ich möchte auf die Beobachtung der Frauen hinweisen, die auch von der Anwaltskanzlei erwähnt wurde, die stärker angehört werden müssen und betrachtet werden müssen. Ich glaube, dass viel Übel in der Kirche durch die Abschaffung des Weiblichen zustande gekommen sind. Aber Sie haben schon die Möglichkeit erwähnt, den Frauen einen höheren Stellenwert einzuräumen, auch in Führungsrollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich wirklich einen weiblichen Blick einzusetzen und also tiefes Vertrauen gegenseitig aufzeigen. Vielleicht mehr als eine Frage wollte ich hier etwas unterstreichen, aber bestimmt wird das auch zu einer Reaktion führen. Danke für diese Anregung, reich an Leidenschaft und Hoffnung. Ein Ansatz, den ich teile, voll und ganz teile. Wir brauchen diese ganz spezifische Sensibilität. Und ich gebe das zu, ohne Aber, dieser unterschiedliche Blick, diese unterschiedliche Betrachtungsweise. Und ich hoffe, mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auf jeder Ebene in unserer Kirche rechnen zu können, auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe. Und ich danke Ihnen für Ihre Wortmeldung, für diesen Anstoß, der uns alle involviert, der mit einem großen Mentalitäts- und Kulturwandel zusammenhängt.
Weitere Fragen?
Hallo, Anna Luther von Salto. Herr Bischof, denken Sie, dass andere Diözesen in Italien diesem Beispiel folgen könnten?
Ich sehe unseren Schritt nicht in Opposition zu dem, was in anderen Diözesen geschieht. Ich sehe unseren Schritt nicht in Opposition zur italienischen Bischofskonferenz. Wir haben unseren Schritt mit Überzeugung gemacht. Und ich bin fest davon überzeugt, wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen. Das ist ein Phänomen, das uns angeht, das die italienische Kirche angeht und das die Weltkirche angeht. Und darauf kommt es an. Und wenn unser Schritt ein kleiner Beitrag ist zu einem Kulturwandel, dass wir uns etwas bewusst machen und aus dem Bewusstmachen dann auch imstande sind, Konsequenzen zu ziehen, dann war es ein guter Schritt.
Danke.
Guten Tag, immer von Salto. Ich wollte folgende Frage stellen. Können Sie uns versichern, dass die angeschuldigten Priester nicht versetzt werden von einer Pfarrei zu einer anderen, wie hingegen bis jetzt gemacht wurde? Das kann ich Ihnen versichern. Das kann ich Ihnen versichern, ohne Wenn und Aber.
Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke für die gestellten Fragen und die Antworten, Herr Bischof. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich danke dem Bischof, dem Generalvikar und dem Gottfried Ugoline für ihre Ausführungen. Jetzt stehen die drei für Einzelinterviews zur Verfügung. Danke sehr.